Ja, Herr Kratschmann, wir haben uns in den zurückliegenden Folgen immer mit dem Thema Beten genauer auseinandergesetzt. Eine besondere Form des Gebets wollen wir jetzt noch ein bisschen beleuchten, die Anbetung. Der christliche Glaube versteht Anbetung als dialogisches Geschehen zwischen Gott und den Menschen. Es geht also nicht nur um eine Haltung oder ein Tun des Menschen gegenüber Gott, sondern vor allem auch um ein Handeln Gottes am Menschen. Wenn wir Gott anbeten, wird dadurch seine Größe gesteigert und unsere menschliche Niedrigkeit ein bisschen sichtbarer. Und warum sollen wir Christus anbeten? Was macht es mit mir ganz persönlich, wenn ich Gott anbete?
Was macht Anbetung mit mir? Finde ich schon ein interessanter Ansatz. Ja, es geht eigentlich darum, dass ich meinen Platz vor Gott erkenne oder in den hineinwachse. Sie haben gerade angesprochen, so diesen Aspekt Kommunikation mit Gott, Dialog mit Gott. Da bin ich manchmal ein bisschen vorsichtiger, denn mit Gott zu reden, das kann manchmal auch Enttäuschungen provozieren. Kommunikation wird heute so zwischenmenschlich immer so gleich bezogen auf Augenhöhe. Partnerschaftliche Kommunikation, da darf es keine Unterschiede geben. Bei der Ausrichtung auf Gott, bei der Anbetung, haben wir natürlich einen gigantischen, sage ich jetzt einmal, Unterschied. Anbeten, das verdient nur Gott. Das ist hier zum Menschen natürlich dann ein gewaltiger Unterschied jetzt. Da kann man nicht von Augenhöhe reden. Es gibt einen Exerzitienmeister, den ich sehr schätze. Der schreibt in seinem Buch zum Thema Anbetung: Wer bist du, o Gott? Und ich bin ein Nichts. Wie ich das gelesen habe, hat mir das momentan zu denken gegeben. Das entspricht eigentlich so nicht meinem Grundgefühl. Ich bin Geschöpf Gottes, ich bin, wie Jesus uns sagt, Kind Gottes, ich darf sogar Papa ganz vertraut ihn nennen, anrufen. Also ich bin nicht ein Nichts, allein die Größe meines Schöpfers gibt mir Würde. Wobei aber natürlich das ein gewaltiger Unterschied hin auf Gott ist, wieder jetzt von der Bewertung her. Vielleicht ist das auch der eigentliche Ansatzpunkt. Ich darf genießen, dass ich Kind dieses Gottes bin. Wie Jesus uns eben im Vater unser das auch lehrt. Er ist unser Vater, er ist unser aller Vater. Alle Menschenkinder, mit denen bin ich ein Geschwisterkind auf ihn hin. Dieses Anrufen des Vaters, das birgt für mich auch sehr viel Vertrauen. Aus diesem Wissen, dass mir gegenüber ein liebender, ein absolut liebender Gott steht, das kann mir eigentlich mein Urvertrauen schenken, kann ja auch, wie wir heute in der Psychologie sagen würden, meine Fähigkeit zur Bindung erst schenken und immer noch weiter ausbauen. Also insofern finde ich es gerade Anbetung als Kreuzungspunkt all unseren Betens ein ganz wichtiger Aspekt beim Beten und ist auch das, was nochmal Grund legt, um was es eigentlich geht. Es geht darum, diese Beziehung zu diesem absolut liebenden Gott daraufhin zu leben und zu pflegen, ja, dass ich dabei gestärkt werde. Insofern ist es ein Dienst Gottes an mir und nicht, dass seine Größe damit gesteigert wird.
Das heißt ja in der Überlieferung, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Also die Weisen aus dem Morgenland, die bei Herodes waren. Die Weisen und die Hirten als erste Zeugen eigentlich der Geburt Jesu zeigen uns, dass Anbetung innerlich verwandelt, dass Menschen vielleicht zuversichtlicher in ihren Alltag zurückkehren können und dass dieser dann auch ein bisschen mehr zum Leuchten kommt. Doch was, wenn ich mir Zeit für Anbetung nehme, aber diese innere Verwandlung, die spüre ich nicht? Wie verhalte ich mich da?
Ja, auch die Hirten und die Sterndeuter gehen von der Krippe weg nach der Anbetung und zuerst einmal zurück in ihren Alltag. Auf den ersten äußeren Blick her ist da auch nicht sehr viel Veränderung, Verwandlung eigentlich spürbar. Vielleicht ist auch ganz wichtig zu bedenken, dass bei der Anbetung ich so aus dieser Machermentalität ganz herauskommen muss. Das Leben und die Beziehung zu Gott, das sind Gnadengeschenke. Das ist etwas, was ich mir letztendlich gar nicht verdient habe, was ich nicht erzwingen kann, was ich nicht bewirken kann. Vielleicht sind auch die Hirten ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Sie sind ja gesellschaftlich im Grunde genommen vollkommen abhängig von ihren Grundbesitzern, von denen, denen die Tiere gehören. Vielleicht in Klammer dazu gesagt, für die Schafe sind die Hirten ganz wichtige Personen, die sie beschützen, bewahren, ihr Gutgehen im Grunde genommen gewährleisten. Aber jetzt rein gesellschaftlich gesehen sind die Hirten vollkommen abhängig, haben keinen besonderen Status. Bei den Sterndeutern ist es schon etwas anderes. Aber sie machen eigentlich auch alles ganz abhängig von den Gestirnen, sozusagen vom Himmel. Das ist das eigentlich Maßgebliche für all ihr Tun. Sie tragen dann so das, was sie erkannt haben vom Himmel, dass die Geburt des Messias ansteht, tragen sie dann auf die staubigen Alltagsstraßen zurück. Auch da ist im Vordergrund jetzt nicht gleich eine große Verwandlung da. Vielleicht ist es auch oft so, dass man erst wirklich dann in der Rückschau feststellen kann, da hat sich schon etwas verändert, auch wenn vordergründig das nicht gleich zu erkennen gewesen ist. Vielleicht aber noch ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema, wenn ich keine Verwandlung erspüre. Vielleicht sollte ich darauf achten, nicht nur mit den Lippen und mit den Knien anzubeten. Natürlich gehört das mit dazu. Aber das Eigentliche müsste im Herzen passieren. Was meine ich damit? Anbeten im Herzen heißt für mich, habe ich wirklich keine Zweifel, dass Gottes Heilsplan für mich ein guter, heilvoller Plan ist? Sind wir nicht alle so in unserer Gesellschaft geprägt davon, dass wir uns unser Glück so selber so versuchen zu erarbeiten? Jeder ist seines Glückes Schmied, also ein Grundsatz, uns in der Weise beschenken zu lassen. Darauf zu vertrauen, dass Gott alles zum Besten lenken wird. Auch wenn es aus meiner momentanen Gebetssituation, da hätte ich ganz konkrete Vorstellungen, was sich ändern sollte. Wenn es jetzt nicht passiert, diese Veränderung, weil Gott einen ganz anderen Blickwinkel hat, dass er trotzdem alles für mich zum Allerbesten lenken wird. Dabei keinerlei Zweifel zu haben. Ich weiß nicht, ob es ganz viele Menschen gibt, die das von sich sagen können. Also ich für mich merke schon ja immer wieder, dass ich wohl ein Lippenbekenntnis hinbringe zum Gott, den Allmächtigen, aber im Herzen dann schon auch so meine ganz eigenen Vorstellungen habe. Und wenn sich das dann nicht verändert in meinem gebeteten Sinn, dass da Enttäuschung übrig bleibt. Und da ist vielleicht so dieses äußere Setting, dieser Rahmen der Anbetung auch nochmal der Hinweis, er ist größer, er hat einen anderen Blickwinkel, er wird es schon zu meinem Besten, zu unser Allerbesten lenken und leiten.
Gott anbeten, kann ich das nur in der Kirche?
Natürlich kann ich auch draußen in der Natur in Staunen kommen vor diesem Schöpfergott, vor dieser Größe oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, kann mich da in diese Faszination ganz besonders hineinführen. Die Räume in der Kirche sind eine Hilfestellung, auch wenn es heute vielleicht manchmal so als hinderlich vielleicht sogar empfunden werden. Graf Türkheim, ein Klassiker des geistlichen Lebens, schreibt einmal, wenn er in eine fremde Stadt kommt, geht er immer in die Kirche hinein, weil dort Gebete in der Luft hängen. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was meint er denn damit? Gebete hängen in der Luft in der Kirche. Da ist jetzt nicht gemeint, dass wenn man manchmal beobachten kann, dass durchs Kirchenfenster das Sonnenlicht hereinstrahlt, dass da sozusagen vielleicht nur Weihrauchschwaden in der Luft hängen, sondern dass diese Orte, wo Menschen Jahrzehnte, Jahrhunderte gebetet haben, denken Sie an Wallfahrtsorte etc., dass das schon eine Atmosphäre liefert, einen Rahmen, der uns auch körperlich, auch von den äußeren Sinnen her, so in diese Anbetung hineinlockt. Also wie gesagt, eine Hilfe sollte hoffentlich nie ein Hinderungs- oder ein Beschwernis sein, aber Anbetung ist eine Lebenshaltung, die immer wieder auftauchen sollte im Alltag, immer wieder auch vorkommen sollte in kleinen Stoßgebeten, nicht? Also ich bete dieses oder jenes, lieber Gott, lass ganz anders geschehen, sondern Gott, das ist wunderbar. Danke.
Kommen wir noch ganz konkret zur eucharistischen Anbetung, zur Anbetung Jesu in Gestalt der konsekrierten Hostie. Diese Form der Anbetung, die ist auch schon sehr, sehr alt, hatte auch mal eine Blütezeit. Inwiefern kann denn dieser geheimnisvoll verborgene Leib Christi uns modernen Menschen heute noch Kraft und Zuversicht geben?
Eigentlich finden wir in der Anbetung des eucharistischen Leibes so alle Kerngedanken der Anbetung nochmal zusammengefasst. Der eucharistische Leib, der verkörpert im wahrsten Sinn des Wortes diese absolute Liebe Gottes. Das aus Liebe gestorbene und aufgeriebene Weizenkorn, ich meine Jesus Christus, der wird im wahrsten Sinn des Wortes zum Lebensmittel, wird zum Lebensmittelpunkt, wird zu dem, was mir Kraft gibt. Mir gibt Kraft diese Liebe, die mir hier entgegenstrahlt. Sozusagen die Zusammenfassung, die Zusammenschau der ganzen Heilsgeschichte, die in diesem Brot hier vorne mir vor Augen geführt ist. Gottes Liebe wird so zu einer menschlichen Kraftquelle, wird sozusagen zu einem Überlebensmittel, vielleicht muss man oder kann man sogar auch sagen, wird auch zu einem Genussmittel. In der eucharistischen Anbetung kann man auch so, wenn wir ums tägliche Brot bitten und darauf vertrauen, dass wir das bekommen, auch irgendwo so einen Wellness-Charakter sogar drin erkennen. Das spiegelt sich auch, wenn Menschen so in diese Erfahrung hineinfinden, dass sie oft dann sehr lange, ganze Nächte hindurch in der Anbetung verweilen können. Auch vom Herrn Jesus hören wir ja in der Bibel immer wieder, dass er sehr viel Zeit hier in diesem Gebet mit Gott verbracht hat. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, wenn ich erlebe, wie sehr ich geliebt bin von Gott, dann kann ich Mauern überspringen, dann kann ich vielleicht sogar Grabsteine übersteigen.